Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Verrücktes Blut ist für mich eine Art Räuberinszenierung in sich. Und es geht um Sein und Schein. Es geht um Verhältnis zwischen Generationen. Es geht nicht um Jugendliche selbst, sondern Blick auf diese Jugendliche.
Und ich möchte hinzufügen, es ging damals auch um den Blick auf die deutsche Einwanderungsgesellschaft. Inszeniert im Theater von Einwanderern der zweiten und dritten Generation. Regisseur Nurkan Erpolat verhalf dem Berliner Theater Ballhaus Nauinstraße mit seinem Stück Verrücktes Blut zum Durchbruch. Und was ist jetzt 10 Jahre später zum Jubiläum? Was gibt's da im Ballhaus zu sehen? Und was ist mit der Idee des postmigrantischen Theaters? Wie wurde das weiterentwickelt? Darüber sprechen wir gleich im Kompressor. Ich bin Shanli Anwar. Hallo. Nach Protesten im Netz um einen Anti-AfD-Aufkleber, der vor einer Woche im Polizeiruf 110 in der ARD zu sehen war, wurde dieser Aufkleber jetzt wegretuschiert aus dem Film in der Mediathek. AfD und auch Junge Union hatten sich online beschwert über vermeintliche Propaganda und permanente Schleichwerbung für die Antifa. Die Netzdebatte sei aber gar nicht ausschlaggebend gewesen fürs Retuschieren, sondern eine Presseanfrage, erklärt der verantwortliche NDR. Wir wollen über diese Entscheidung sprechen mit Regisseurin und Autorin Angelina Macarone, die auch schon mal einen Polizeiruf umgesetzt hat, sowie auch 3 Tatorte. Also kennt sie die ARD und diesen Sonntagsabendplatz, Sendeplatz sehr gut. Hallo, Frau Macarone.
Ja, hallo.
Und Idee der Filmset-Designer bei diesem Polizeiruf war, mit dem Anti-AfD-Aufkleber offenbar eine politisch sehr links positionierte LKA-Mitarbeiterin Katrin König zu inszenieren. Wie bei jedem anderen Menschen auch bildet ihr Arbeitsumfeld ihre Haltung ab, sagt Regisseur Ian Moore zu dieser Kritik. An der Pinnwand hängen auch Anti-Atomkraft-Flyer, Nazis verpiss dich oder auch feine Sahne-Fischfilet. Also ist in diesem Kontext der Anti-AfD-Aufkleber legitim?
Also ich finde es schon krass, dass wir wirklich darüber reden, dass eine fiktive Person sich negativ über die AfD äußert und das dann in vorauseilendem Gehorsam vom Sender entfernt wird. Egal, wer sich da gemeldet hat, finde ich das einfach eine Aussage über den Zustand dieses Landes, die mich wirklich besorgt.
Ist es vielleicht so, dass wir unterscheiden müssen, dass, also wir beschreiben mal kurz diesen Sticker. Das ist ein Sticker, auf dem schwarzer Hintergrund, auf weißen Buchstaben steht da FCK AfD, also Fuck AfD. Vielleicht ist so ein Sticker dann in einem Spielfilm denkbar, aber eben nicht in einem öffentlich-rechtlichen Sender, der auch bei der Fiktion vielleicht die Darstellung von Parteien besonders beachten muss?
Also wir sind ja dazu aufgefordert, bei diesem prominentesten Sendeplatz als Regisseurinnen und Regisseure auch was Künstlerisches zu machen. Und öffentlich-rechtlich heißt ja nicht künstlerisch. Und die Kunstfreiheit hat ja nicht umsonst einen so hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft.
Der NDR hat sich jetzt dafür entschieden, aus dem Film in der Mediathek diesen Aufkleber herauszuretuschieren. Ist das für Sie eine gute Entscheidung? Nachvollziehbar?
Nee, ich finde es nicht gut. Ich finde aber die ganze Debatte jetzt auch schon wieder ungut, weil es schon wieder eine Plattform bietet, für die AfD in den Medien zu sein. Eigentlich möchte ich mich daran auch gar nicht beteiligen. Deswegen bin ich so hin und her gerissen, mich dazu zu äußern. Andererseits finde ich, muss ich mich äußern oder müssen wir uns alle auch positionieren, weil sie jedes Mal mit zweierlei Maß messen. Niemand hätte sich darüber aufgeregt, wenn es ein Aufkleber gegen eine andere Partei gewesen wäre. Niemand regt sich darüber auf, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der Berichterstattung dann 1:1 irgendwelche Demos, wo Geigen für Politikerinnen und Politiker, die namentlich genannt werden, gezeigt werden. Also da wird mit zweierlei Maß gemessen und ich finde diesen vorauseilenden Gehorsam sehr gefährlich.
Was glauben Sie denn, werden solche Fälle sich auf öffentlich-rechtliche Produktionen in Zukunft auswirken? Was ist da Ihre Prognose?
Na, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass es, also normalerweise gibt es ja auch dann einen Rundfunkrat, der sowas beschließt. Und dann, bevor das überhaupt dazu gekommen ist, wurde das ja jetzt halt schon entfernt. Also ich wünsche mir da einfach Debatten, die aber sich nicht so stark immer auf die AfD konzentrieren, sondern wo es darum geht, okay, was sollte gezeigt werden und was nicht, allgemeingültig.
Regisseurin und Autorin Angelina Macarone über die Polizeiruffolge, in der ein Anti-AfD-Aufkleber zu sehen war. In der Mediathekfassung wurde er mittlerweile wegretuschiert. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Ein rundes Jubiläum steht an. Seit 10 Jahren bemüht sich das Berliner Theater Ballhaus Nauninstraße um das Konzept des postmigrantischen Theaters. Zunächst unter der Leitung von Jermin Langhoff.
Der Blick, der bisher auf das Thema, auf die Protagonisten fällt, der gefällt uns nicht, der genügt uns nicht oder er ist gar nicht vorhanden. Und wir möchten uns mit diesen neuen Deutschen, mit diesen neuen Geschichten und neuen Perspektiven, die eben im Theater noch nicht ihren Platz gefunden haben, beschäftigen.
Neue Deutsche, damit waren vor allem Künstlerinnen und Künstler der zweiten und dritten Generation gemeint, die selbst vielleicht gar nicht migriert sind, aber eine kollektive Erinnerung verbindet. 10 Jahre später hat jetzt Wagner Cavallo die künstlerische Leitung am Ballhaus Nauninstraße und er ist zu Gast im Kompressor. Willkommen.
Hallo.
Und zum Jubiläum wird diese Woche ein Performance-Festival stattfinden. Permanente Beunruhigung, so der Titel. Unter den 23 internationalen Künstlerinnen und Künstlern ist auch die US-Medienaktivistin und Performerin Tanisha Vicky Germain dabei, ebenfalls im Kompressorstudio zu Gast. Hallo.
Hallo.
Also erstmal zu Wagner Cavallo. Wie definieren Sie denn dieses Label postmigrantisch, das das Ballhaus ja zur Theaterinstitution gemacht hat? Hat sich das verändert?
Ich würde sagen, das hat viel mit Teilhabe zu tun. Das ist dann die große Herausforderung in einer Gesellschaft, die dann vielfältig ist in unser Alltag, im Kulturbetrieb. Aber wenn man dann tatsächlich auf die Bühne schaut und auch hinter den Kulissen, diese Vielfalt ist nicht wieder gespiegelt. Und deshalb ist dann wichtig die Arbeit, die wir da gewährleisten.
Vielleicht ist die Vielfalt nicht in der Mehrheit gewährleistet, aber man kann sagen, in den letzten 10 Jahren, auch durch das Ballhaus Nauinstraße, hat sich doch vielleicht auch auf den Mainstream-Bühnen was getan. Ein bisschen Vielfalt schimmert hier und da ja durch. Denken wir ans Gorki.
Es ist schwierig, klar. Man kann das Gorki als Beispiel in Berlin nehmen, aber dann, wenn man sich fragt, außerhalb des Gorkis und des Ballhauses, was passiert dann in dieser Stadt? Das ist dann ab und zu auch als Alibi-Argumentation, oh, die Stadt hat so ein kleines Theater, das Ballhaus auf der Straße, von den Staatstheater haben wir auch wieder ein kleines Theater, das ist das Maxim-Gorki-Theater, aber dann hört da auf.
Wenn wir jetzt mal in andere Länder blicken, Tanisha Vicky Germain, Sie haben haitianisch-US-amerikanische Wurzeln. Die USA ist ja historisch gesehen vielleicht eine Einwanderungsgesellschaft, die dann anderes Selbstverständnis hat. Wie erleben Sie die deutsche Theaterszene?
Ich muss sagen, dass dank dem Ballhaus, es ist unglaublich, was für einen Einfluss Menschen mit Migrationshintergrund und Migranten haben auf der Theaterszene. Ich habe auch in den letzten Jahren miterlebt, was der Kampf war bei den traditionellen Theaterhäusern, wo die ein Stück weit ausgeschlossen sind, so Menschen mit Migrationshintergrund und so. Und auch die skurrile Erfahrung erlebt, so mit Blackfacing und wie man künstlerisch das Bild und Seins von schwarzen Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, POC-Menschen, so versucht, irgendwie künstlerisch fiktiv darzustellen. Und ich finde, das hat mich echt sehr berührt, wie das im Ballhaus so wirklich dargestellt ist, weil es ist nicht so ein statisches Bild von wie ein Mensch sein soll mit einem bestimmten Hintergrund oder einer bestimmten Lebenserfahrung, sondern wirklich die Vielfalt an Erfahrung, was wir tagtäglich erleben.
Und da ist auch eine Entwicklung vielleicht zu sehen in den letzten 10 Jahren. Der Anfang war eher so, dass es einen Fokus eher auf deutsch-türkische Geschichten gab im Ballhaus Nauninstraße. Jetzt könnte man sagen, vielleicht verschiebt es sich hin zum Fokus Identität allgemein. Allein jetzt zum Jubiläum haben Sie ja 23 Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern eingeladen. Zeigt es, dass der Blick sich irgendwie anders weitet jetzt?
Ja, seit 2013 im Grunde genommen, als Tuncay Kulaoğlu mit mir die künstlerische Leitung übernommen hat, und haben wir dann ausgedehnt die Perspektive, die dann 2008 eingeführt wurde, und mehr schwarze KünstlerInnen, Queer-Perspektive innerhalb des Hauses platziert. Und wir sprechen weniger über Identität, über Herkunft. Das interessiert uns in diesem Kontext nicht. Weil in einer Gesellschaft, die sich neu formiert durch die Zuwanderung, ist Bestandteil des Daseins, anders zu sein. Und die Stadt wird dann dadurch reicher.
Das klingt sehr positiv. Und jetzt haben sie sich zum Jubiläum ein Festival ausgedacht mit dem Titel Permanente Beunruhigung. Kann man ja zweiseitig sehen. Geht es eher darum, dass diese 23 internationalen Künstlerinnen vielleicht das Publikum in irgendeiner Weise beunruhigen werden? Oder sind sie Seismografen, die die Beunruhigung in der Gesellschaft aufgreifen werden? Tanisha Vicky Germain, Sie treffen auf 3 weitere Performerinnen, Performer, die Sie noch nicht kennen und werden in 2 Tagen Probezeit etwas auf die Beine stellen zu dem ersten Teil Beunruhigung 1. Was erwartet Sie da? Wissen Sie schon mehr selber?
Nee, ganz und gar nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Sind Sie beunruhigt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr so wie das Beschreibung, was Sie da gemacht haben. Das ist das Wunder an Theater und Kunst. Es gibt Beunruhigung. Die Erde bewegt sich gerade nicht nur dadurch, dass die Menschen sich von einem Kontinent bis der andere hinlaufen teilweise oder bewegen sich mit Schiffen oder Flugzeugen. Es gibt eine Transformation, was stattfindet. Wir arbeiten auch sehr oft im Kolonialkreis, so Postkolonialkreis, in der Ausarbeitung davon. Und ich glaube, wir sehen auch ein Stück hinweg, dass dieses Format, was wir bis jetzt erlebt haben, das postkoloniale Nationalformen, das kommt langsam zu Ende. Und was kommt danach, wissen wir nicht. Aber die Künstler und Künstlerinnen haben die Möglichkeit, das ein bisschen auseinanderzunehmen und zu forschen, um zu sehen, okay, wie wird es aussehen? Afrofuturismus ist ein sehr gutes Beispiel davon, wie man nach vorne denkt. Ein Stück weg von was hintergekommen ist oder was wir zurückgelassen haben, sondern wie können wir diese Verhandlung neu darstellen, dass alle sich einfach in der Ist-Stand sein kann. Nicht nur Identitäten oder wie wir uns in dieser Gesellschaft uns wiederfinden oder widerspiegeln. Nein, ich bin hier. Was bedeutet das jetzt?
Und dann haben Sie 48 Stunden. Was wird uns dann auf der Bühne erwarten? Ist das Tanz, Performance, was kann das sein? Oder ist es ganz offen gelassen?
Das ist ganz offen gelassen. Das als Leiter des Hauses, das ist die höchste Instanz der Beunruhigung. Das heißt, die KünstlerInnen haben tatsächlich die Freiheit in höchster Instanz zu entscheiden, was sie machen werden. Und das Ergebnis sehen wir dann gemeinsam mit dem Publikum.
Aber was sind denn so die Themen, die angesprochen werden sollen bei dem Jubiläumsfestival?
Ja, das ist eine Frage, die dann wir an die KünstlerInnen weitergeben, weil es sind persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen, die man alltäglich hat. Es ist Queerness, Feminismus, Postkolonialismus und es geht tatsächlich um die Frage, die einzige Kolleginnen mit sich herum unterwegs
tragen,
ist
ja.
Und trägt. Und dann, wenn sie zusammenkommen, müssen sie solidarisch und auch großzügig sein, weil man hat nur 2 Tage Zeit und man muss dann entscheiden, was zeigen wir am Ende.
Tanisha Vicky Germain, Sie treffen auf 3 weitere Künstlerinnen und Künstler, werden sich austauschen. Haben Sie sich mit diesem, es wird auch genannt, die Konstellation der Beunruhigung, die das Ganze dann ergeben soll, haben Sie sich etwas Bestimmtes vorgenommen?
Nee, noch nicht. Ich glaube, eine Sache, was mich persönlich berührt, ist, dass ich auch eine andere haitianische Künstlerin da habe. Und ich finde das wichtig zu erwähnen, weil es gibt für mich einen sehbaren Unterschied zwischen den Kulturen, was ich erlebt habe in den letzten Zeiten. So, ich werde am 17. 37 Jahre alt. Und ich muss sagen, dass in den USA, in Haiti, hier in Deutschland, es gibt immer ein Spiel mit Gefühlen, mit Emotionen. Und eine, was ich momentan beobachte, ist, dass es ein starkes politisches Spiel mit dieser Emotion von Angst. Und das ist im Gegensatz zu, was ich als Haitianerin kennengelernt habe und dieser Ansatz, dieser Empowerment, was ich mit groß geworden bin. Weil es gibt die Möglichkeit, die Sachen als ein Stück weit stärkend für jemanden zu sehen. Weil das Zukunft steht uns alle vor. Wir können das entweder ängstlich oder vorbereitet dafür angehen. Und je nachdem, wie wir nach vorne laufen, es lässt spüren auf uns. Entweder sind wir glücklich oder haben wir Panik? Man entscheidet selbst.
Und Sie entscheiden sich für?
Natürlich die Stärke.
Ja, und wahrscheinlich werden wir das dann auch auf der Bühne erleben. Einen ganzen Monat lang feiert das Theater Ballhaus Naunienstraße in Berlin-Kreuzberg das 10-jährige Jubiläum. Am Donnerstag und Freitag ist Tanisha Vicky Germain in Beunruhigung 1 zu sehen, gemeinsam mit 3 weiteren Performerinnen und Performern. Danke Ihnen und auch Wagner Carvalho, dem künstlerischen Leiter, für den Besuch im Kompressor.
Danke Ihnen auch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Heike Bredol.
In der Nacht sind in Hollywood die Ehren-Oscars verliehen worden. Eine der Auszeichnungen ging an die Afroamerikanerin Cicely Tyson. Aus Los Angeles Nicole Markwald.
Die 93-Jährige war unter anderem in The Help und Fried Green Tomatoes oder zuletzt in der Serie How to Get Away with Murder zu sehen. Gerade mal 6 Jahre jünger ist Preisträger Lalo Schifrin. Der gebürtige Argentinier hat über 100 Soundtracks geschrieben. Darunter für die Dirty Harry-Reihe mit Clint Eastwood und die Fernsehserie Mission Impossible.
Die Veranstaltung wurde von den schweren Waldbränden in Kalifornien überschattet. Aus Respekt vor den Opfern durften die Stars auf dem roten Teppich nicht gefilmt werden. Das Bündnis Kunst auf Lager beendet nach 5 Jahren seine finanzielle Unterstützung von Museen in Deutschland. 13 Stiftungen hatten gemeinsam Museen bei der Wiederentdeckung ihrer Werke aus Depots und Archiven gefördert, um sie vor dem Verfall zu retten. In dem Zeitraum wurden mehr als 26 Millionen Euro investiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gab mehr als 30 Millionen für Forschungsvorhaben zu dem Thema. Circa 90% der Museumsbestände befinden sich in Depots und Archiven. In einem Schlussappell forderte das Bündnis Kunst auf Lager bessere Rahmenbedingungen für Museen. In Madrid beginnen heute die Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des Kunstmuseums Prado. Das Königspaar läutete das Gedenkjahr mit einer Ausstellungseröffnung über die Geschichte des berühmten Museums ein. Dazu Ausstellungskurator Javier Portus.
Der Prado ist ein Stück Heimat. Er vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl. Das gilt nicht nur für die spanische Gesellschaft, sondern auch für das internationale Publikum. Ein Ort, in dem wir uns wiedererkennen. In seiner 200-jährigen Geschichte war der Prado eine der wenigen Institutionen Spaniens, auf die das Land immer ungeteilt stolz war.
Im kommenden Jahr wird es in mehr als 30 Städten Spaniens Ausstellungen, Konferenzen, Kino, Theater und Tanzaufführungen geben. Geplant sind auch temporäre Ausstellungen von Künstlern wie Goya und Velázquez. Der Prado ist eins der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Ein Raubkunstgemälde aus der Sammlung des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Kunstsammlers Max Stern ist kurz vor dem Verkauf in Düsseldorf zurückgegeben worden. Das Bild Seesturm des Malers Johannes Hermanus Kuckuck wurde ohne Gegenleistung an Vertreter der Erben übergeben. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder lobte die Rückgabe des Bildes aus privatem Besitz als einen viel zu seltenen Fall. Er forderte eine Lösung für Provenienzforschung und Restitution für Privatsammlungen, für die die Washingtoner Prinzipien nicht gelten.
Digitalisierung, ein zukünftiges, aber auch sehr gegenwärtiges Megathema, hat vergangene Woche nicht nur das Bundeskabinett beschäftigt in Bezug auf die deutsche Entwicklung. Parallel wurde in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM, eine Ausstellung samt Rechercheprojekt gestartet, die sich mit der Wirkung der Digitalisierung auf dem afrikanischen Kontinent befasst. Unter dem Titel Digital Imaginaries, Africa's in Production zeigen über 15 afrikanische Künstlerinnen und Denkerinnen eine Vielfalt an Werken, von Installationen über Sounds, Filme bis hin sogar zu Verkleidung. Ausgestellt wurde auch in Kooperation mit Johannesburg und Dakar. Und ich habe mit einem der Kuratoren gesprochen, Julien McHardy, und als erstes gefragt, löst die Digitalisierung in Afrika einen anderen Wandel aus als in Europa? Also wenn wir überlegen, der Altersschnitt, das ist der jüngste Kontinent, also daher vielleicht auch eine beschleunigte Entwicklung?
Als wir angefangen haben, in der Ausstellung zu arbeiten, 2015, war Afrika und das Digitale zusammen ein großes Thema, mit dem große Hoffnung verknüpft waren. Und es gibt zwei Argumente. Es gibt das Argument, dass Afrika im Prinzip banal ist und nicht als Sonderfall gelesen werden sollte. Und es gibt das Argument, dass die Infrastruktur des Digitalen relativ wenig Investitionen brauchen im Vergleich zu anderen Infrastrukturen und dass es dadurch eine sehr schnelle Entwicklung gab, die in den frühen 2000ern eigentlich mit der rapiden Verbreitung von Mobiltelefonen anfing und in kürzester Zeit das Internet auf dem Kontinent verbreitete. Worum es uns eigentlich geht, ist, obwohl in dieser Narrative Afrika Innovationskraft zugesprochen wird, also nicht nur passiv dargestellt wird, zum Beispiel in der Erfindung von Serviceleistungen wie der M-Pesa-Bank, Anwendung, die Anwendern ohne formellen Bankzugang über das Mobiltelefon und Bankservices ermöglicht, haben wir trotzdem eine Narrative von einem Afrika, das in einer globalen digitalen Sphäre ankommt. Und uns war es ganz wichtig, das Digitale und wie es sich in Afrika auswirkt, von afrikanischen Positionen aus zu betrachten. Mhm. Und in vielen der Arbeiten wird deutlich, dass es aus dieser spezifischen afrikanischen Position genau diese Idee der globalen, universellen Sphäre eigentlich nicht gibt.
Sie sprechen auch davon, Mythen des digitalen Afrikas zu durchbrechen. Was ist damit gemeint?
Sowohl Afrika als auch das Digitale wird oft recht homogen wahrgenommen. Und was unter digital verstanden wird, ist in der Start-up-Kultur und in einer bestimmten Lesung, was das Digitale ermöglichen kann, gebunden. Und viele der Arbeiten brechen mit diesem Gründungsmythos des Internets als universell und zeigen, dass sich daraus dahinter eigentlich kommerzielle Interessen verbergen, die oft relativ wenigen Akteuren im globalen Norden und zunehmend in China, von China aus dominiert werden. Und viele der Arbeiten machen einen Rekurs auf afrikanische Praktiken oder Geschichte oder Traditionen, um die Möglichkeiten des Digitalen zu brechen.
Sprechen wir konkret über einzelne Künstler. Da gibt es aus Togo Kofi Sename Abogenou zum Beispiel. Der setzt sich unter anderem dafür ein, dass Technologie für alle zugänglich sein soll und erreichbar sein soll. Was können Sie uns über seine Arbeit sagen?
Seine Arbeit ist eigentlich beispielhaft dafür, wie viele der Künstler vorgehen, indem es konkrete Experimente gibt, die sich sehr spezifisch mit einer bestimmten Nachbarschaft oder einem bestimmten Ort auseinandersetzen, die aber mit einer größeren Vision und einem Neudenken des Digitalen verbunden sind. Kofi hat dann Togo Lomé, eines der ersten Fab Labs oder Makerspaces in Westafrika gegründet, das jetzt auch eines der größten ist, das Wow Lab, und ermöglicht dort halt Menschen aus seiner Nachbarschaft, aus der Community an einer digitalen Produktion teilzunehmen mit einem sehr niedrigschwelligen Zugang. Aber darüber hinaus beschäftigt er sich damit, was es bedeuten würde, die Idee von der Smart City neu zu denken, von der afrikanischen Position heraus. Und dazu muss man wissen, dass die togolesische Regierung ein Vorzeigeprojekt, eine Smart City in Lomé, der Hauptstadt, plant. Und Sename Kofi fragt, was würde es bedeuten, wenn man statt so ein Alien impliziert einsetzt in die Stadt, was würde es bedeuten, wenn man stattdessen das Geld investiert, um eine digitale Infrastruktur und Partizipation zu schaffen, die an afrikanischen Traditionen anknüpft. Und er spricht da zum Beispiel von dem Silicon Village anstatt von Silicon Valley und entwickelt so eine Topologie von traditionellen afrikanischen Architekturen und denkt die im digitalen Zeitalter neu als Modell für eine andere Art der Smart City. Und ich finde auch, die Arbeit ist auch in anderer Hinsicht sehr interessant, dass diese Überlegung entspringt aus einer Auseinandersetzung mit einem bestimmten afrikanischen Kontext, definiert aber globale Überlegungen des Digitalen neu. Mhm. Denn die Kritik, dass die Smart City nicht auf ihren sozialen Kontext eingeht, ist in anderen Orten genauso wichtig.
Julien McHardy, Mitkurator der Ausstellung bzw. des Rechercheprojekts Digital Imaginaries Africa's in Production, zu sehen in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medien bis Ende März kommenden Jahres. Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Der filmische Blick auf und in den Gerichtssaal wird uns diese Woche bei den Kino-Neustarts auch begegnen. In Mura, Anatomie eines Prozesses, wird ein Gerichtsverfahren gegen einen österreichischen Nazi-Verbrecher gezeigt. Und der Gerichtssaal wird wieder einmal zu einem dramatischen Ort, in dem Gerechtigkeit und Wahrheit verhandelt werden beim Auseinandersetzen mit Lügen und Verbrechen. Das Genre des Gerichtsfilms hat in der Filmgeschichte einige Perlen zum Vorschein gebracht. 5 davon, alle in Schwarz-Weiß, stellt uns Hartwig Tegeler in den Top 5 vor.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Die Verhandlung beginnt. Ich bitte Sie, sich zu erheben.
Schuldig.
Sie können sich widersetzen. Einspruch.
Lust auf den Film?
Platz 5. Anatomie eines Mordes von Otto Preminger. 1959.
Das ist ja schließlich kein Zirkus hier, meine Herrschaften.
Kein Zirkus? Oder vielleicht doch? Natürlich gehört zum Gerichtssaaldrama immer auch der Hahnenkampf zwischen Anwalt und Staatsanwalt.
Einspruch, euer Ehren!
Ich ziehe die Frage zurück.
Für James Stewart, der bei Otto Preminger den Anwalt spielt, der erfolgreich einen angeklagten Ex-Soldaten verteidigt, die Gelegenheit, die Dynamik eines von der Gerechtigkeit Besessenen ganz zu entfalten. Insofern ist und bleibt der Gerichtssaalfilm immer Psychodrama, weil es geht ja um Leben und Tod. Wer sollte da nicht feuchte Hände bekommen?
Es wird Anklage gegen Sie erhoben.
Platz 4.
Sind Sie schuldig oder nicht schuldig?
Nicht schuldig.
Zeugin der Anklage von Billy Wilder, 1957.
Marlene Dietrich als Gattin des Mordverdächtigen, die nicht für, sondern gegen ihn aussagt. Ein perfider Schachzug.
Dadurch kam ich auf die Idee.
Welche Idee?
Auf die Idee, dass ich als Zeugin nicht für meinen Mann, sondern für die Anklage aussagen müsste, dass ich schwören müsste, Leonard wäre schuldig.
Und weil die Gattin sich damit als Hexe erweist, muss doch in den Augen der Jury der Angeklagte unschuldig sein, oder? Spiel zwischen Lug und Trug, aber dann? Das Gerichtssaaldrama lebt vom lügenden Zeugen, vom beredten Anwalt, vom Staatsanwalt, der seine politischen Intrigen verfolgt, dem verzweifelten oder abgründigen Angeklagten und von der ehrwürdigen Autorität des Richters.
Platz 3. Das Urteil von Nürnberg von Stanley Kramer, 1961.
Der Prozess gegen Nazi-Juristen ist 1948 schon überschattet vom beginnenden Kalten Krieg. Die alten Feinde, die Deutschen, werden gegen die Russen als neue Verbündete gebraucht.
Wir brauchen die Hilfe des deutschen Volkes. Und wir können nicht auf seine Hilfe rechnen, wenn wir zur gleichen Zeit Deutsche zu schweren Zuchthausstrafen verurteilen.
Wie kann man als Filmemacher den Sieg der Politik über die Gerechtigkeit kaschieren? Mit einem Schauspieler als Richter, dem wir das Pathos verzeihen, naiv, wie wir als Zuschauer im Kinogerichtssaal ja immer sind. Spencer Tracy, der Alte mit den weißen Haaren als US-Richter im Kriegsverbrecherprozess, ist Ikone der Glaubwürdigkeit. An ihm dürfen wir uns festhalten.
Vor dem Forum der Welt soll festgestellt werden, dass in unserer Entscheidung das ausgedrückt ist, wofür wir stehen. Für Wahrheit, Recht und für die Unverletzlichkeit jedes einzelnen Menschen.
Ja. Wir wollen das so gerne glauben, obwohl wir es besser wissen, dass die Realität nämlich anders war und ist.
Sie sagen, es war das linke.
Es war Ihr rechtes Auge, Mr. Finch, das blau war.
Platz 2. Wer die Nachtigall stört von Robert Mulligan, 1962.
Der Kinogerichtssaal als Spiegel der Gesellschaft. So auch in der Harper Lee-Verfilmung, die in den 1930er Jahren im Süden der USA spielt. Und weil Spiegel des Rassismus kann im Gerichtssaal zwar die Wahrheit über den angeblichen Missbrauch der weißen Frau durch den Afroamerikaner aufgedeckt werden, und zwar durch den liberalen weißen Anwalt, gespielt von Gregory Peck, doch ein Aber wird folgen.
Alle Zeugen der Anklage haben sich bei ihrer Vernehmung vor dem Hohen Gerichtshofe mit jener zynischen Arroganz aufgeführt, dass alle Neger unmoralisch von Grund auf verdorben und mit uns Weißen niemals zu vergleichen seien. Diese Ansicht ist in sich selbst, meine Herren, schon eine Lüge.
Ein antirassistisches Plädoyer aus dem Kinogerichtssaal der 1930er Jahre, das natürlich wie ein Kommentar zur US-Bürgerrechtsbewegung klingt. 1962 kam Wer die Nachtigall stört heraus. Gerechtigkeit im Gerichtssaal ist das eine, jetzt das Aber. Dass der unschuldige Afroamerikaner dann am Ende doch erschossen wird, dieses Bild ist ebenfalls vollgesogen mit historischer und aktueller Realität.
Platz 1.
Wir warten auf Ihre Argumente.
Die 12 Geschworenen von Sidney Lumet, 1957.
Ich habe alles gesagt, was zu sagen war.
Wir sind nicht überzeugt.
Sidney Lumets Meisterwerk spielt im Geschworenenzimmer und doch verdichtet sich in diesem Kammerspiel die Quintessenz des Gerichtssaaldramas. Alle wollen den Angeklagten für schuldig erklären, bis auf einen. Nun bohren sich die 12 noch einmal in den Fall. Im tiefen Glauben, dass die Wahrheit, so komplex, so sperrig sie auch sein mag, dass wir sie finden können, dass sie kein Fake ist, dass das quälende Bemühen um sie entscheidend ist für die demokratische Verfassung eines Justiz-, eines politischen und eines Gesellschaftssystems.
Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der Gerichtssaalfilme bildet den grünen Abschluss des Kompressors für heute. Ich bin Charlie Ernbar, wünsche einen schönen Tag.